Vielen Dank für die Worte. Vielen Dank für die Einladung, besonders als Pfarrer Platz letztes Jahr noch zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, wenn ich mich nicht täusche, war nicht zunächst wegen meines Amtes, sondern wegen meiner Herkunft. Weil er wusste auch, dass unser Nationalheiligtum in Argentinien, das erste Heiligtum dort, das einzige, das unser Vater selber eingeweiht hat, das Vaterheiligtum heißt. Und diese Vatersendung oder diese patrozentrische Sendung sehr im Herzen unserer Schönstadt-Familie in Argentinien ist. Darf ich vorher eine kurze Frage stellen? Vielleicht können Sie die Bände aufgeben. Wie Sie vor 50 Jahren hier waren und unseren Vater erlebt haben, vielleicht als Erwachsene, vielleicht als junge Kinder oder kleine Kinder oder junge Menschen, wer war alles vor 50 Jahren da? Also wir haben eine gute Gruppe der Jugend. Also danke schön, dass Sie vor 50 Jahren da waren und heute hier sind. Und inzwischen auch diese Geschichte und das Erbe, die Botschaft von der damaligen Stunde weitergetragen haben. Wir Schönstädter sind dafür bekannt, dass wir gerne Jubiläen feiern. Einige meinen zu viele. Und dass wir immer wieder ein neues Jubiläum haben. Immer gute Ausreden, nochmals zu feiern. Und sobald das große Jubiläum 2014 vorbei war, haben wir bald begonnen, 50-jährige Jubiläen zu feiern. Zunächst die 50 Jahre von der Heimkehr unseres Vaters, von Exil in Milwaukee letztes Jahr, vom zweiten Wunder der Heiligen Nacht im vergangenen Weihnachten und viele andere, wie auch heute wir feiern. Ich meine, das ist nicht zunächst ein Zeichen der Feierfreudigkeit der Schönstädter. Die mag wahr sein, aber ich meine, es bezeugt vielmehr von den tiefen Spuren, die unser Vater hinterlassen hat, ja, überall, wo er da war. Seine Präsenz, sein Besuch, seine Worte, seine Gesten sind nicht einfach wirkungslos geschehen, sondern da, wo er war, hat er etwas in Bewegung gebracht, hat etwas bewirkt, was auch heute noch wichtig ist und was uns heute hier versammelt. Und darum sind wir zusammen heute. Wir feiern nicht eigentlich Vergangenheit, wir feiern nicht, was irgendwann geschehen ist, sondern was jedes Ereignis uns heute bedeutet, was dieses Ereignis bewirkt hat, was heute noch aktuell, heute noch lebendig ist. Das feiern wir, die Aktualität, was lebendig ist von dem damaligen Besuch unseres Vaters hier und was uns auf die Zukunft weist und führt. Entschuldigung, ist hinten, kann man gut hören?
Ja.
Ja? Okay. Deswegen, wenn wir unseren Vater feiern, ihn feiern wir eigentlich. Wir sehen ihn nicht jetzt als eine Figur der Geschichte, sondern als jemand, der heute lebt, etwas für unsere Zeit zu sagen hat. Bevor ich mit Ihnen eine kleine Betrachtung über das Liebesbündnis mit Gott, dem Vater, teilen möchte, erlauben Sie mir vielleicht zwei oder drei kleine Vorbemerkungen, ein bisschen mehr geschichtlicher Art zu sagen. Das erste hat Frau Schau auch jetzt in der schönen Botschaft angedeutet. Das erste Mal, dass ich hier war, als Student noch, vor vielen Jahren, hat mich natürlich der Name Ellenskirche ein bisschen schockiert oder kam mir ziemlich fremd, ziemlich komisch vor. Was soll eine Ellenskirche sein? Später mal habe ich dann auch erfahren, es war eine Kapelle, die im 18. Jahrhundert, also diese Kirche, wurde im 18. Jahrhundert an der Stelle einer Michaelskapelle gebaut, auf dem damaligen Elbe-Ilen-Friedhof, wo im Mittelalter noch viel früher die Ausländer, die Heimatlosen, die in Köln waren und gestorben sind, begraben wurden. Eine interessante Parallele zunächst zu unserem Friedhofskapelle im Urheiligtum in Schönstadt, aber zweitens auch eine interessante Assoziation kann man fast nicht übersehen, kann man nicht vermeiden, zu der heutigen Problematik. So viele Heimatlosen, so viele Ausländer, die ganze Herausforderung, so viele Flüchtlinge hier. Elendiger Friedhof, Elendskirche. Und dazu möchte unser Heiligtum Heimat bieten. Eine zweite Erinnerung verbindet das Heiligtum mit meinem Heimat, Vaterheiligtum in Argentinien, auch mit meiner Gemeinschaft und unserer Geschichte. Genau am selben Tag, als dieses Heiligtum in Köln eingeweiht wurde, am 20. Oktober 1963, an demselben Tag wurde Günter Boll im Vaterheiligtum in Argentinien, in Florencio Varela, zu Priester geweiht. Er war sozusagen der Führer, das Haupt von der damals genannten NG, Neue Gemeinschaft. Das war die Vortruppe unserer Pateres Gemeinschaft. Er war schon fertig mit dem Studium, war aber schwierig, einen Bischof zu finden, der bereit wäre, ihn zu weihen. Da hat sich dort ergeben. Endlich mal so ist Günter Boll im Heiligtum drin, waren nur wenige Personen, der Bischof, seine Familie, kaum andere Leute noch. Da wurde er an diesem 20. Oktober 1963 zu Priester geweiht. Pater Bentenich hat damals gesagt, von jetzt ab wird es alles besser. Alles wird sich zum Guten wenden. Es gibt kleine andere Berührungspunkte. Dasselbe Symbol des Vaterauges, was wir hier im Kölner Heiligtum haben, ist dasselbe, das auch im Vaterheiligtum in Argentinien ist. Aber natürlich viel mehr sind die inneren Kontakte, Verbindungen das Tiefste. Diese Gemeinsamkeit in der Sendung, in der Botschaft des Vaters, des barmherzigen Vaters und unsere Bindung an ihn. Und noch die letzte Vorbemerkung. Besitze ich jetzt nicht auf die Botschaft vom Liebesbündnis mit dem Vatergott, aber doch auf das Ereignis vor 50 Jahren. bleibe, dass wir versuchen, dass du ich mindestens immer wieder und gerne, ja sozusagen in die Schuhe von unserem Vater zu versetzen und versuchen nachzuvollziehen, ja, was ist in ihm innerlich passiert, was ging vor sich hin im Herzen von unserem Vater, als er vor 50 Jahren hier kam. Die Kölner Schwesterfamilie hatte ihn eingeladen. Er sollte das Symbol des Vaters, das Vaterauge, ins Heiligtum einbringen. Das hat er auch getan. Er ist gerne der Einladung gefolgt und hat es getan. Aber der hatte vor etwas viel Größeres. Und er hatte für sie noch etwas viel mehr darüber hinaus in seinem Herzen. Und er hat jetzt von sich aus dieses Ereignis, als das Liebesbündnis der ganzen Schwesterfamilie mit Gott, dem Vater, bezeichnet. Das hat natürlich keiner damals geahnt, keiner hat davon was gesagt, und unser Vater, der Gründer, hat ja ohne was zu fragen und ohne jemanden zu fragen und ohne was zu erklären einfach so gehandelt. Das ist das Liebesbündnis mit dem Vater Gott, und zwar der ganzen Schwesterfamilie. Ich bleibe so ein bisschen stehen und ich lade Sie auch darüber nachzudenken, weil unser Vater hat nicht so oft solche Dinge gemacht, aber wohl mehrere Male, wo er einfach ohne Absprache und ohne zu warten, dass etwas vielleicht einfach von uns kommt oder von der Familie kommt, einfach von sich aus eine Initiative nimmt oder eine Entscheidung trifft, die er eigentlich nur in der Autorität eines Gründers machen kann. Kein anderer hätte das gekonnt, nicht wahr? Kein anderer. Er hatte die Autorität des Gründers. Das kennen wir auch von anderen Momenten in seinem Leben. Etwa in Dachau mit der Gründung der Marienbrüder dort, der Familie, des Familienverbandes, des Familienwerks, wie er selber sagt. Aber eine Initiative, die einfach von ihm aus kam. Und hat, man könnte viele andere Beispiele eigentlich erwähnen, aber mir sind diese Momente sehr wichtig, weil die zeigen, selbstverständlich wissen wir, dass unser Vater aus dem Vorsehungsglauben immer wieder nach dem Willen Gottes gesucht hat, ständig. Er war ein Gottessucher, Sucher seines Willens, und hat ständig sich nur eines gefragt: Was steht im Plan? Aber oft war er der Einzige, der diese Einsicht gehabt hat, der diese Überzeugung gewonnen hat und danach gehandelt hat und auf Gott sozusagen geantwortet hat. In der Erwartung, die meistens auch erfüllt wurde, dass die Familie nachkommt, dass die Familie dann seine Lieblingsidee am 7. Oktober oder sonst seinen Plan mitmacht, diesen Schritt unseres Vaters mitmacht. Und so war es auch damals vor 50 Jahren. Unser Vater hat einen Schritt einfach getan, der Familie voraus, als Gründer, aber hat den Weg gezeigt und geöffnet. Er hat als Erster diesen Schritt getan. Das Liebesbündnis mit der Gottesmutter führt uns zum Bund, zum Bündnis mit der Dreifaltigkeit, letztlich besonders mit dem Vater Gott. Und das hat er nicht nur verkündet, das hat er getan. Worten und Zeichen, Worten und Taten, bei ihm kommen immer zusammen. Und man merkt, dass bei diesen besonders Gründer, Handlungen, Entscheidungen oder Akten, dass auch der Prophet in besonderer Weise zum Vorschein kommt. Da steht er nicht so sehr als der Pädagoge, der Prozesse wartet, begleitet, sondern da steht unser Vater als Prophet und als Gründer, der so handeln muss und nicht anders kann. Soweit habe ich diese Bemerkung mehr zu dem Ereignis vor 50 Jahren. Jetzt zu dem Inhalt, was geschehen ist. Was bedeutet also das Liebesbündnis mit dem Vater Gott auch für uns heute? Und die erste Feststellung, die schon unser Vater damals gemacht hat, aber wie heute nur mehr bestätigen können, wie schwer es ist, den Menschen von heute an Gott den Vater zu glauben. Wie schwer fällt es dem heutigen Menschen, Gott als Vater, Gott verhaftet überhaupt, an ihn zu glauben, aber noch viel mehr, Gott als Vater zu sehen und zu erleben. Es gibt viele, allzu viele Gründe und allzu viele Faktoren. Wir kennen die. Angesichts der sinnlosen Tragödien unserer Zeit, wenn man das Drama so vieler Kriege, Ungerechtigkeit, Armut, Gewalt, so sinnlos, so absurd, so unmenschlich, aber auch angesichts des Leidens, der Krankheit, des Todes, so viele Unschuldigen, oder angesichts der unverständlichen und unerklärlichen, aber schweren Schicksalsschläge im Leben von allen, von uns allen. Man kann fast nur gut verstehen, dass viele Menschen sich schwer tun, an einen Gott der Liebe zu glauben. Und wenn man vor allem auf die mangelnde Vatererfahrung in der natürlichen Familie schaut, ja, wie soll denn eine Person dieses Vertrauen zu Gott und diese Liebe zu Gott als Vater erfahren und erwidern, wenn er zu Hause diese notwendige Grundlage vor Erfahrung nicht gemacht hat? Es gibt tausende Zitate von unserem Vater, auch in der Ansprache hier in Köln, aber viele, viele andere. Ungezählt viele Menschen kommen mit dem göttlichen Vaterbild nicht zurecht, schreibt er. Können sich hinter den grausamen und ungerechten Weltgeschehen keine väterliche Hand, kein väterliches Herz vorstellen. Sie finden nie das rechte Verhältnis zu Gott, weil die natürliche Grundlage, das irdische Vatererlebnis, fällt. Das bis ins unterbewusste Seelenleben hinabreicht und eine triebmäßige Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit gibt, das von der Gnade leicht angesprochen und auf eine höhere Ebene emporgehoben werden kann. Oder ein anderer steht in der pädagogischen Tagung 51, die irrationale Wurzel unseres Gottesglaubens ist krank. Die irrationale Wurzel unseres Gottesglaubens ist krank geworden. Diese irrationale Wurzel unseres Gottesglaubens ist das Naturhafte, bis ins unterbewusste Seelenleben fortdringende Vatererlebnis, das nach dem Gesetz der Gefühlsübertragung leicht übertragen werden kann und muss auf den Vater Gott, indem wir in dem Sturmgewitter der heutigen Zeit allein einen Ruhepunkt haben, eine Sicherheit, die alle Schwierigkeiten überwindet, das größte Unglück für die heutige Zeit, hat er immer wieder wiederholt, ist der verlorene Kindessinn, weil er die Vatertätigkeit Gottes unmöglich macht. Sie kennen den Schrei, Gott ist tot. Ob Sie mir recht geben, wenn ich beifüge, Gott ist tot, weil der Vater in der natürlichen Ordnung tot ist. Ohne tiefere Kindeserlebnisse naturhafter Art. Dem wirklichen Vater oder einem Ersatzvater gegenüber ist es normalerweise außergewöhnlich schwer, ein entsprechendes übernatürliches Vatererlebnis und Vaterbild zu bekommen. Man kann viele andere Zitate, und nicht nur von unserem Vater, sondern von vielen Menschen. Ich empfehle in besonderer Weise eine Katechese von Benedikt VI. Am 30. Januar 2013. 10 Tage später hat er seinen Rücktritt angekündigt, am 11. Februar 2013. Deswegen, ich glaube, war die letzte Katechese, vielleicht die vorletzte, die er gehalten hat. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, er hatte das Jahr des Glaubens proklamiert und hat in den Mittwoch Katechesen über den Glauben gesprochen und am Anfang allgemein, aber dann hat er dem Credo, das Glaubensbekenntnis, genommen und Wort für Wort kommentiert. Ich glaube an Gott, das war die zweite Katechese, und die dritte an Gott, den Vater, den Allmächtigen, das war seine letzte Katechese, soweit ich weiß, am 30. Januar 2013. Es lohnt sich wirklich, die zu lesen. Heute, sagt er da, ist es nicht immer einfach, über Vaterschaft zu sprechen. Zerbrochene Familien, immer stärker beanspruchende berufliche Verpflichtungen, Sorgen und oft Mühe, die Haushaltsbilanz der Familie auszugleichen, das Eindringen der Massenmedien mit all ihren Ablenkungen in das tägliche Leben sind, vor allem in der westlichen Welt, einige der vielen Faktoren, die eine friedliche und konstruktive Beziehung zwischen Vätern und Kindern verhindern. Die Kommunikation wird manchmal schwierig, das Vertrauen schwindet und die Beziehung zur Gestalt des Vaters kann problematisch werden. Und so wird es auch problematisch, sich Gott als Vater vorzustellen, wenn man keine angemessenen Bezugsmodelle hat. Wer Erfahrungen mit einem zu autoritären und unbeugsamen oder gleichgültigen oder lieblosen oder sogar abwesenden Vater gemacht hat, für den ist es nicht einfach, mit innerem Frieden an Gott als Vater zu denken und sich ihm vertrauensvoll zu überlassen. In Florencio Varela, nicht weit von dem Nationalheiligtum, gibt es eine Kinderstätte, eine Tagesstätte für Kinder, die praktisch den ganzen Tag dort verbringen. Die haben viele Betreuer und auch Katecheten. Und einmal eine Katechistin, eine Vater, ich dachte, dass Gott gut wäre. Für sie war das Wort Vater kein gutes Wort. War ein schlechtes Wort. Hat schlechte Erfahrungen mit diesem Wort verbunden. Wenn wir den Vater, heute haben wir gesungen, eine von den sehr schönen Liedern, hat diesen Refrain gehabt, zeig uns der Vater und das genügt uns. Zeigt uns den Vater und das genügt uns. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, vor vielen Jahren, in einem Gespräch mit einem jungen Mann, dessen Eltern getrennt waren, schon seit vielen Jahren. Und er hat seinen Vater nicht zu oft, aber doch gelegentlich gesehen. In einer solchen Begegnung, dieser junge Mann war schon 19 oder 20 und ist mit seinem Vater, wir haben ein Bier getrunken und in einem längeren Gespräch, einem längeren Abend, hat der Vater wahrscheinlich eine zweite oder eine dritte Flasche Bier noch getrunken und war etwas lockerer als sonst und hat etwas freier gesprochen, auch als sonst. Der Junge hat es mir erzählt. Aber dabei, so mit ein paar Gläser zu viel, hat dem jungen Mann das Bekenntnis gegeben. Weißt du, mein Sohn, weißt du? Deine Mutter, obwohl ich sie verloren habe, ich war zu dumm, aber deine Mutter ist die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Das war für diesen jungen Mann einfach, hat sein Leben geändert. Und er hat mir gesagt, ja, ich bin nicht einfach Frucht oder Ergebnis der Leidenschaft oder des Zufalls, sondern Frucht der Liebe. Das war für ihn entscheidend. Das bedeutet Vater sein. Aus Liebe geben, Leben zu geben. Es ist schwierig. Aber so schwierig es ist, umso wichtiger, ja notwendiger, ja aktueller es ist, über Gott, den Vater, zu sprechen. Und dass wir lernen und dass wir, so Gott will, auch anderen diese Glauben oder diese Erfahrung vermitteln können, an Gott, den Vater, zu glauben, dem Vater zu vertrauen, auf den Vater zu setzen. Es gibt viele Ausdrücke von unserem Vater und Gründer, gerade in den letzten Jahren seines Lebens, los von Gott Bewegung oder eine gottesflüchtige Welt und dem entgegenzusetzen, eine gottessüchtige Welt, ein Los oder hin zu Gott Bewegung und so weiter. Es geht darum, dass wir Gott lebendig erfahren und lebendig erfahren lassen. Dass Gott eine Realität, ja, die Realität, hat unser Vater oft gestanden, die Realität aller Realitäten. Dass Gott auch eine lebendige, gegenwärtige Realität ist. Eine Person, ein persönliches Du. Ja, und noch mehr, dass Gott nicht nur Realität und nicht nur ein persönliches Du ist, sondern dass er unser Vater ist. Er, die Liebe schlechthin ist, der barmherzige, liebende Vater. Unser Vater versucht manchmal, ja, die mögliche größten Steigerungen noch zu finden. Der unendlich liebende, barmherzige Vater. So ist das Gottesbild, das uns in unserer Erfahrung als Schönstadt-Familie geschenkt wurde und uns zum Auftrag und zur Sendung geworden ist. Diese Erfahrung des Vaters und dieses Bündnis mit dem Vater als Antwort auf seine Barmherzigkeit und Liebe ist das Herz, der Kern des Evangeliums. Unser Vater wiederholt das auch wieder, immer wieder. Jesus ist per Eminentia der Sohn. Und man kann tausenden Stellen vom Neuen Testament und von den Evangelien angeben, wo diese besondere Beziehung Jesus und Vater zum Ausdruck kommt. Ich betrachte sehr gerne immer wieder die Stelle der Taufe. Die Stelle der Taufe. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes in Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Es gibt sehr viele Worte Jesu in den Evangelien, sehr viele Parabeln und sonst. Es gibt aber kaum Worte, die direkt aus dem Mund von Gott Vater kommen. Kaum. Zwei Stellen besonders gibt es, wo der Vater spricht. Das ist bei der Taufe Jesu und das ist bei der Verklärung auf dem Tabor. Beides Mal ist nur ein Satz von Gott, dem Vater. Beides Mal sagt praktisch dasselbe. In der Taufe richtet er seine Worte an Jesus selber: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Und auf Tabor richtet er diese Worte an die Apostel: Er ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Hört auf ihn. Vielleicht haben Sie mal wahrscheinlich so diese Talkshows und diese journalistischen Programme gesehen, wo der Journalist viele Fragen stellt, man kann mit einem Satz nur beantworten und sofort, so halbe Minute, nicht mehr. Und ich habe mir manchmal vorgestellt, ja, wenn ein Journalist zu dem lieben Gott kommt und sagt ihm: Ja, Herr Gott, Sie können jetzt eine Botschaft sagen. Sie haben nur 30 Sekunden, nicht mehr. Das ist Ihre Botschaft an die Welt. Was würden Sie sagen? Das Einzige, was der liebe Gott uns gesagt hat: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Gefallen habe. Das ist das Wort Jesu, das Wort des Vaters. Nur über Jesu, aber nicht nur, sondern über seine Liebe. Das ist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. Und da ist alles. Der Vater braucht nichts mehr zu sagen, weil alles andere ist in seinem geliebten Sohn gesagt und enthalten. Was das für Jesus bedeutet hat, man kann schwer sich in das Innere Jesu hineindenken, aber man kann sich vorstellen, was war jetzt für ihn menschlich? Was bedeutete diese Stunde der Taufe? Er war schon ein Mann. Ich denke oft, was hat die Gottesmutter so viele Jahre mit Jesus in Nazareth? Und sie wusste von der Sendung Jesu. Sie hatte es selber erfahren in der Verkündigung. Und Jesus war immer noch da. Sie hat wahrscheinlich nur gewartet. Hat sie nicht getraut, vielleicht nicht mal zu fragen. Ja, okay, Jesus, und wann geht's los? Und war schon für damalige Zeit und Kultur ein schon alter Mann, nicht alter Mann, aber schon ein. Also schon mit 20 war ein Mann fertig im Leben sozusagen und war über 30, vor 30 dann nichts, bis diese Stunde kam. Das war das Zeichen für Jesus. Das Zeichen, aha, jetzt muss ich los. Aber was das für Jesus an innere Gewissheit gegeben hat, das muss unwahrscheinlich gewesen sein. Du bist mein geliebter Sohn. Und diese Gewissheit ist einfach die Wurzel. Ist einfach die Wurzel. Jesus gehalten hat. Jesus ist nicht nur der geliebte Sohn, er ist gleichzeitig ja die Offenbarung des Vaters. Wer mich sieht, sieht den Vater, weil der Vater und ich sind eins. Weil ich nur spreche, was der Vater mir beauftragt hat, weil ich nur die Worte sage, die er mir gesagt hat, weil ich nur die Werke tue, die er mir beauftragt hat. Gott, Vater, der Vater und ich, wir sind eins. Wer mich sieht, darum sieht den Vater. Wenn wir diese Erfahrung, ich habe mich gefreut in der Novelle, gratuliere übrigens für die Novene, sehr schöne Novene, sehr schöne Novene. In der Novene kommt es immer wieder oder öfters auf die Taufe aufzusprechen. Unser Grundcharakter als Kinder Gottes. Wenn ich nun die Botschaft oder ja, das Liebesbündnis mit Gott, dem Vater, nehme, ich habe gesehen, es ist eine Antwort auf die Not unserer Zeit. Es ist gleichzeitig das Herz oder der Kern des Evangeliums, der Botschaft Jesu, unseres Glaubens. Was aber jetzt diese Liebesbündnis mit Gott, dem Vater, bedeutet, ich würde dann drei Behauptungen nur aufstellen. Erstens, es ist eine Gabe Gottes, eine Gabe des Geistes, eine Gnade. Und das haben wir so eben auch in der Erzählung von der Taufe Jesu gehört. Was es heißt, ja, für jeden von uns, für dich, für mich, wenn ich wirklich das Bewusstsein habe, ja, ich bin der geliebte Sohn. Ich bin die geliebte Tochter des Vaters. Aber wenn wir wirklich, wirklich überzeugt sind oder überzeugt wären, könnten wir überhaupt Minderwertigkeitskomplexe haben? Könnten wir? Wenn wir wirklich tief durchdrungen, ergriffen, überzeugt sind, ich bin die geliebte Tochter, der geliebte Sohn des Vaters. Ich kann keine Komplexe mehr haben. Ich muss innerlich frei sein. Ich muss von nichts anderes abhängig sein. Ganz frei, ganz sicher. Ich kann keine tiefe Angst mehr haben. Eine Gabe, die wir uns erflehen müssen und die wir die Gottesmutter in ganz besonderer Weise bitten sollen. Sie möge uns diese Gnade schenken, dass wir uns als die geliebten Kinder des Vaters erleben und wissen. Zweitens aber ist nicht nur eine Gnade. Es ist auch eine persönliche Aufgabe. Wir müssen was dafür tun. Das ist das Gesetz des Liebesbündnisses. Hier geht es auch um Liebesbündnis, um etwas Reziprokes. Also, es geht auch um meine Mitwirkung, um meine Offenheit, dass ich auch etwas bringe, damit ich den Vater erlebe. Und das ist eine Sache, die mit der Erfahrung zu tun hat, aber mit dem Ringen im geistlichen Leben zu tun hat, dass ich mich innerlich durchringe, bis ich ja diesen Mut habe, wirklich Kind, um mich als das geliebte Kind des Vaters zu verstehen. Aber das ist klar für unseren Vater. Diese Kindlichkeit als unsere Antwort auf Gott, den Vater, ist nicht etwas Einfaches, viel weniger ja, etwas Billiges. Es kostet. Und zwar viel. Und zwar viel. Ich muss, sagte unser Vater wieder, immer und sehr oft, ja, es gilt auch den Todesspruch des Verstandes, des Herzens und des Willens zu tun. Dass ich wirklich an Gott glaube und an den Vater glaube, auch wenn ich nichts verstehe. Dass ich ihn liebe, auch wenn ich nichts fühle. Und dass ich den Mut habe, den Schritt zu tun, auch wenn ich Angst habe oder wenn ich alles in mir mich hemmt. Den Todesspruch des Verstandes, des Herzens, des Willens. Aber wir sollten uns immer wieder selber sagen und selber überzeugen von dieser Liebe Gottes. Ich lese Ihnen vor, was unser Vater und Gründer, den Palotiner damals in einem Tertiat am Anfang des Exils gesagt hat, hat zu Priestern gesprochen, die immer sehr schön reden über Gott. Und dann sagt er, ja, wir leben in einer Zeit der Entpersönlichung. Der lebendige Gott, auch für uns Katholiken, ist mehr oder weniger ein entpersönlicher Gott. Deswegen, für das praktische Leben, nehmen Sie zwei Gedanken. Der erste Gedanke, der wichtige, der liebe Gott mag mich persönlich. Der liebe Gott mag mich persönlich. Ich darf sogar sagen, was Sie wohl schon des Öfteren gehört. Sie mögen das in der Lebensgeschichte der Heiligen nachspüren. Alle Heiligen haben eigentlich da erst angefangen, wirklich heroisch nach Heiligkeit zu streben, wo sie überzeugt waren, dass sie der Gegenstand der persönlichen Liebe Gottes waren. Wenn sie überzeugt waren, Gegenstand der persönlichen Liebe Gottes. Jetzt müssen Sie sich fragen, glauben Sie persönlich? Denken Sie jetzt, dass unser Vater, Vater könnte nicht zu uns jetzt die Frage stellen. Jetzt müssen Sie sich fragen, glauben Sie persönlich, dass der liebe Gott Sie gern hat? Das ist das Erste. Ich wiederhole. Ich glaube nicht, dass Sie das glauben. Ich glaube es nicht. Hat zu Priestern gesprochen. Glauben wir wirklich, dass der liebe Gott mich gern hat? Aber das war sein innerer Kampf auch gewesen. Das war auch für ihn Frucht eines inneren Ringens. let's see, in King Sign for God, in Listen Buch, auf der Seite 65, Listen, werden Sie hören. Da sagt unser Vater, ich muss Ihnen, er spricht zu den Bethlehemiten, auch Priester, ich muss Ihnen dann wohl gestehen und schließe mich dabei am allerwenigsten auf, dass wir als Männer, auch als religiöse Männer, zutiefst uns vor Gott beugen, wie darf ich das ausdrücken, mehr instinktiv vor einem gewissen Gesetz, das in uns lebendig ist. Wir sehen und erleben Gott als katholische Männer, als katholische Priester, vielfach zu einseitig als Gesetz, als Gesetzgeber oder als Idee. Ich muss Sie schon bitten, nachzuprüfen, ob ich richtig deute. Bei mir ist das wenigstens so, sagt unser Vater. Ich ringe, weiß Gott schon wie lange, um Gott wirklich zu sehen und zu erleben, auch als Vater, als Person, nicht bloß als Idee. Wenn mir einer sagt, bei Gott bin ich nie, ich habe wohl religiöse Gedanken, dann verstehe ich das gut. Man kann eine Menge religiöser Gedanken haben. Unser Vater von sich selbst. Und es verlangt eine Umorientierung unseres Denkens. Vor allem, wenn wir uns fragen, ja, wie kann das geschehen, was heute in der Welt geschieht, wenn Gott tatsächlich ein Gott der Liebe, ein Vater ist und wenn er angeblich allmächtig ist. Entweder er liebt uns nicht, Vater, oder soll er ein Vater sein, dann hat er aber keine Macht. Wenn er aber so allgütig und so allmächtig ist, wie kann man das verstehen? Und dann habe ich wirklich nie so eine wunderbare Antwort oder Erklärung gelesen, als was Papst Benedikt in derselben Rede, die ich vorher erwähnt habe, sagte. Der Glaube an Gott, den Allmächtigen, drängt uns jedoch ganz andere Wege zu beschreiten. Für viele, für uns wird es tatsächlich problematisch, schwierig, angesichts des Bösen und des Leids, an einen Gott als Vater zu glauben und zu glauben, dass er allmächtig ist. Aber wir müssen ganz andere Wege beschreiten. Verstehen, lernen, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken. Und dass Gottes Wege anders sind als unsere Wege. Und dass auch seine Allmacht anders ist. Sie kommt nicht als automatische oder willkürliche Kraft zum Ausdruck, sondern ist geprägt von einer liebevollen und väterlichen Freiheit. Indem Gott freie Geschöpfe geschaffen, Freiheit geschenkt hat, hat er tatsächlich auf einen Teil seiner Macht verzichtet. Und uns die Macht unserer Freiheit gibt. So liebt er und achtet die freie, liebevolle Antwort auf seinen Ruf. Als Vater möchte Gott, dass wir seine Kinder werden und als solche in seinem Sohn leben, in Gemeinschaft und völliger Vertrautheit mit ihm. Seine Allmacht kommt nicht in der Gewalt zum Ausdruck. Seine Allmacht kommt nicht in der Gewalt zum Ausdruck, kommt nicht in der Zerstörung jeder feindlichen Macht zum Ausdruck, wie wir es wünschen, sondern kommt in der Liebe. Umkehrung des Herzens zum Ausdruck in einer nur scheinbar schwachen Haltung. Gott scheint schwach zu sein. Wenn wir an Jesus Christus denken, der betet, der sich töten lässt. Eine scheinbar schwache Haltung aus Geduld, Sanftmut und Liebe zeigt, dass dies die wahre Art ist, mächtig zu sein. Das ist die Macht Gottes. Und diese Macht wird siegen. Der Weise auf dem Buch der Weisheit wendet sich so an Gott. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist. Du schaust alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Allmacht, die sich nicht in Gewalt, sondern in Barmherzigkeit zeigt. Ist eine Gabe, ein Geschenk der Gnade, ist aber auch eine persönliche Aufgabe, drittens und letztlich, ist auch eine Sendung, ist eine Aufgabe im Dienste der anderen. Und da möchte ich nur ein Zitat von unserem Vater lesen, die er ja im Vaterheiligtum in Argentinien gesprochen hat, als er dort, 1952 war das, auch das Symbol des Vaters, das Vaterauge, angebracht hat. Und er hat ad patre, vom Vater hin zum Vater, die ganze Zeit gesprochen. Aber am Schluss, dann hat er das als eine Sendung, diese Vater oder Vater des Kindes. Ich lese vor. Will die Gottesmutter hier von ihrem Heiligtümer aus eine tiefgreifende Welterneuerung schaffen, dann muss sie auch dafür sorgen, dass die transparente Gottes, dass der Vater, der irdische Vater, als Abglanz des ewigen Vaters wieder der Ruhepunkt allen Lebensgebildes hier auf Erden wird. Vaterströmung, Kinderströmung, da haben sie den doppelten Kreis, die doppelte Vaterströmung, die geweckt wird durch den Ausdruck A Patre ad Patrem, vom Vatergott zum Vatergott. Jetzt kommt auch, es scheint eine der wesentlichsten Aufgaben der dreimal wunderbaren Mutter und Königin von Schönstein zu sein, von ihren Heiligtümern aus diese doppelte Vaterströmung zu schaffen. Dafür haben wir seit Jahren gesagt, eine der wesentlichsten Botschaften von Schönstein ist die Botschaft vom Vatergott. Das ist die Botschaft vom irdischen Vaterbild, vom Transparent Gottes. Und das als das bedeutungsvollste, triebmäßigste Mittel, um auch eine tiefe innige Kindlichkeit dem Vater Gott gegenüber überaus wirksam und lebendig werden zu lassen. Ja, wir spüren, wie stark die Gottesmutter von Schönstatt aus hineingezogen worden ist in die große Sendung des Heilers. Wenn der Heiland erklärt, ich habe deinen Namen den meinen kundgetan, dann wissen sie, was da für ein Name ist. Das ist der Vatername, der heute keinen Klang mehr hat. Wie viele Millionen Menschen haben heute keinen Vater mehr? Keinen Vater mehr, der Gesinnung nach, keinen wirklichen Vater. Wie klingt heute das Wort Vater? Millionen und Millionen Menschen haben keine Ahnung von den Zügen Gottes, als Vaterzüge. Und er bietet ganz am Schluss, und ich denke, dass er auch heute für uns, für unsere Schönstadt-Familie in Köln und für unsere ganze Schönstadt-Familie auch darum bittet. So wollen wir bitten und betteln, dass auch der heutige schlichte Akt seine ganze Symbolik geschenkten, urgewaltigen Sendung für die heutige Zeit verstehen und bereit sind, ihr Leben dafür zu geben.